Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Nahezu jedes politische und wirtschaftliche Handeln wird derzeit mit dem Klimawandel begründet. Ja, und während in Politik und Medien der Klimaalarm weiter hochgehalten wird, arbeiten zahlreiche Regierungen in der EU an immer neuen Maßnahmen. Begründet wird all dies mit der Wissenschaft. Woher kennen wir das noch gleich? Was dahinter steckt und wie die Faktenlage tatsächlich ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Schriftsteller und Philosophen Karl Reiter. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Reiter, in Ihrem aktuellen Buch »Gemeinsam die Welt retten – vom Klimaalarm zum Green New Deal«, da schauen Sie sich die wissenschaftliche Debatte rund um das Klima an. Wie haben Sie dafür recherchiert? Woher stammen Ihre Informationen?
Ja, also der Ausgangspunkt war der, dass wir ja tagtäglich mit klimaalarmistischen Nachrichten überschwemmt werden. Nicht? Es wird gesagt, es wird immer stärker, die Wetterereignisse werden immer stärker, der Planet ist in Gefahr. Und ich habe mich ungefähr vor einem Jahr gefragt, stimmt denn das überhaupt? Und habe mich sozusagen auf die Recherche durch das breite Feld sozusagen der Klimawissenschaft gemacht. Dazu muss man sagen, dass es ja eigentlich eine Klimawissenschaft in einem engen Sinn gar nicht gibt, sondern es ist ein ganzes Bündel von Wissenschaften, historisch einmal die Geografie, Physik, Astrophysik, Meeresbiologie, Botanik, Meeresströmungskunde und so weiter, die klimarelevante Forschungen betreiben und klimarelevante Forschungsberichte schreiben. Wie viel das so im Jahr sind, ist schwer zu schätzen, aber sicher über 1000. Es gibt über 1000 naturwissenschaftliche Forschungen, die klimarelevante Ergebnisse haben. Das heißt, es ist ein riesiges, breites Spektrum und uns werden sozusagen in der Öffentlichkeit oft einzelne Forschungsergebnisse vorgestellt, als die Wissenschaft sagt, wobei, also ich kann jetzt sozusagen die Validität dieser Forschung nicht in Frage stellen. Ich denke, die wird schon stimmen. Aber es gibt gleichzeitig eine ganze Reihe von Forschungsergebnissen, die diesen alarmistischen Ton, diese alarmistische Schlussfolgerung nicht teilen, sondern oft das Gegenteil sagen oder sehr, sehr stark relativieren.
Also Sie konnten feststellen, dass die wissenschaftliche Debatte doch deutlich weniger einheitlich geführt wird, als es Politik und Medien darstellen. Sie haben gerade gesagt, Sie gehen durchaus von der Validität aus. Das heißt, Sie haben sich in erster Linie die Ergebnisse dieser Studien angeschaut. Welche Diskrepanz konnten Sie da beobachten?
Ja, es ist einfach so, es gibt eine sehr breite Positionierung zu den Klimafragen. Um das ein ganz gleich einen wichtigen Punkt anzusprechen, CO2 ist zweifellos ein Treibhausgas und es ist zweifellos, dass CO2 die Erhöhung der Temperatur in der Welt bewirkt. Allerdings nicht einfach linear, sondern das wichtigste Treibhausgas ist der H2O, Wasserdampf. Und die Klimasensitivität von CO2 wird so angesetzt, dass man sagt, okay, es gibt eine Erwärmung durch CO2. Diese Erwärmung erhöht den Wasserdampfgehalt in der Luft. Und dieser Wasserdampf ist es eigentlich, der dann das Klima in die Höhe treibt. Es gibt da noch so andere Resultate. Die Erde wird grüner, nicht? Pflanzen nehmen ja wieder CO2 aus der Luft auf. Das heißt, aber das sind nur zwei Mechanismen. Es gibt eine ganze Reihe von Mechanismen, die wieder als Ursachen wirken, die wiederum neue Resultate nach sich ziehen. Das heißt, also diese Klimasensitivität von CO2 ist ein sehr, sehr komplexes Feld. Ich kann sozusagen als Nicht-Naturwissenschaftler nur eines sagen, dass solche Berechnungen sicher sehr komplex sind und natürlich auch sehr fehleranfällig sein müssen, aufgrund dieser extremen Komplexität der Materie.
Aber wenn die Lage doch anscheinend weniger dramatisch ist, als es der Öffentlichkeit dargestellt wird, warum dann dieser allgegenwärtige Klimaalarm? Oder anders gefragt, wem nützt dieser Alarmismus?
Diese Frage kann man mehrfach beantworten. Es gibt ein massives Interesse daran, eine neue Akkumulationsspirale des Kapitals, einen Wirtschaftsaufschwung zu inszenieren, der auf der Einführung neuer Technologien zur Energiegewinnung beruht. Aber nicht nur das, also der Green New Deal ist ein umfassendes, ja, sehr ausgeweitetes Projekt, wirtschaftlich wirklich einen gigantischen Umschwung zu bewirken. Nicht nur die Produktion von erneuerbarer Energie, auch die Produktion von Zement muss umgestellt werden. Zementproduktion emittiert sehr viel CO2. Die Stahlproduktion, die Häuser müssen gedämmt werden, auf neue Heizungsmethoden umgestellt werden. Der gesamte Verkehr soll von den fossilen Energieträgern weg auf neue Energieträger umgestellt werden. Ob das in der Realität wirklich so funktioniert, weil es gibt eine Reihe von technischen Problemen, die ich einfach nur genannt habe, also wie sie sich wirklich auswirken, wird man sehen. Es gibt aber auch eine Reihe von sozialen Problemen, weil dieser Umstieg, zum Beispiel die Häusersanierung, sowohl für Besitzer von so Einzelhäusern als auch von Mietern sehr, sehr massive finanzielle Belastungen nach sich bringen wird. Aber ein Ziel ist sozusagen hier wirklich eine neue Akkumulationsspirale, die, und das ist die Pointe, in Europa erfolgen muss und erfolgen soll und sozusagen auf Europa auch in gewisser Weise beschränkt sein soll. Also die EU hat einen umfassenden Wirtschaftsplan entwickelt. Das ist eine Seite. Das zweite ist, es gibt, man muss das sagen, wirklich weltweit auch schwer zu schätzen, Zehntausende Menschen, die davon leben, dass sie alarmistische Positionen vertreten. Ich habe das in meinem Buch dargestellt. Es gibt eine ganze Reihe von Agenturen, die Plattformen, Institutionen hochfinanziert, die hier nichts anderes tun, als Tag und Nacht sozusagen nach Extremwetterereignissen zu suchen. Die suchen nach einzelnen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen, die in ihr Narrativ passt. Und eins ist klar, je dramatischer man die Sachen darstellen kann, je alarmistischer, desto mehr auch natürlich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Presse.
Sie ziehen ja in Ihrem Buch auch ganz klare Parallelen zur Corona-Zeit. Schon damals hatten Sie von autoritären staatlichen Maßnahmen gewarnt. Es ist ja eine Zeit von Lockdowns und Kontaktverboten gewesen. Das sehen wir jetzt beim Thema Klimawandel derzeit vielleicht ja auch noch nicht. Wo sehen Sie denn dennoch Gemeinsamkeiten bei den beiden Themen?
Ja, das Interessante, ich wollte das Thema Corona eigentlich gar nicht unbedingt in meinem Buch erwähnen. Aber es ist sozusagen diese alarmistische Szene, die das selbst tut. Also es gibt zum Beispiel aus dem Bereich des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Herr Ramsdorf, der selbst sagt, das ist Wissenschaft, unsere, also er meint jetzt seine Klimawissenschaft, aber das Corona ist auch Wissenschaft. Wobei eben die Frage ist, woher hat er eigentlich die Kompetenz, als Meeresströmungsforscher zu sagen, das, was die Biologie sagt, ist richtig. Also hier ist sozusagen fast eine Kumpanei, nicht? Wenn die WHO sagt, was wir machen, ist Wissenschaft oder steht auf wissenschaftlicher Basis, nicht? Die ganze Corona-Politik. Und das IPCC oder das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung sagt, das, was wir machen, das ist die Wissenschaft. Da gibt es sozusagen wirklich eine Kumpanei, zu sagen, okay, wir bestimmen, was Wissenschaft ist und wir bestimmen auch, was nicht Wissenschaft ist. Und versuchen das auch sogar mit Forderungen nach Zensur, nicht jeder soll sich da in der Öffentlichkeit äußern können, zu beiden Themen wird hier die Parallele gezogen. Das heißt, mir wurde sozusagen die Parallele zwischen Corona-Diskurs und Corona-Narrativ und Narrativ um den Klimawandel gewissermaßen aufgedrängt. Von den Protagonisten des Alarmismus selbst. Ja.
Und es bleibt ja auch die Frage, wohin wird all das führen? Die EU und die europäischen Regierungen, die wollen ja den CO2-Ausstoß weiter reduzieren. Die Wirtschaft geht derweil den Bach runter. Einige Linke, die wittern jetzt den Sturz des Kapitalismus. Stehen wir da tatsächlich vor einem Systemwechsel?
Ein Teil der Linken meint hier eine große Chance zu sehen. Sie meinen, wenn man anknüpft an dem Narrativ, die Erde ist wirklich in Gefahr, dann ist der nächste Argumentationsschritt, das kapitalistische System kann das nicht schaffen, wird das nicht schaffen. Die Frage ist natürlich, was ist, wenn doch? Ja? Was ist, wenn doch es der EU gelingt, den CO2-Ausstoß zu reduzieren? Okay, also Sie meinen, das ist unmöglich. Und meinen, naja gut, wenn wir das sehr dramatisch übernehmen, dann ist der nächste Schritt der Kapitalismus, wird es nicht schaffen. Daher die Notwendigkeit einer ökosozialen Wende. Das Problem ist, dass dieser Diskurs nicht funktionieren kann, breit. Weil, wenn Menschen politisch handeln, gibt es immer zumindest zwei Ebenen. Das erste, die individuelle Erfahrung, individuelle Leidenserfahrung. Und das zweite ist die abstrakte Einsicht in Mechanismen. Nun, diese individuelle Leidenserfahrung, dass man sagt, wir alle leiden unter dem Klimawandel, treibt uns sozusagen unsere Existenz an die Grenzen, der ist einfach nicht gegeben, obwohl er uns täglich vorgeführt wird. Obwohl es täglich behauptet wird. Wir alle leiden furchtbar unter dem Klimawandel. Als Kind konnte man in Wien Skifahren, jetzt kann man es nicht. Also das ist ja nicht eine existenzielle Bedrohung. Das heißt, die persönliche Betroffenheit fehlt. Es gibt Themen, da baut man den Leuten nichts an, dass es persönlich betroffen wird. Zum Beispiel die Mieten. Das braucht man niemand erklären, dass Mieten unerschwinglich sind. Das ist die Alltagserfahrung, die fehlt beim Klima. Naja, und was jetzt die Einsicht betrifft, so simpel und so alarmistisch, wie das dargestellt wird, ist die Sache eben nicht.
Aber vor diesem Hintergrund, wie beobachten Sie dann denn Bewegungen wie beispielsweise Fridays for Future oder Extinction Rebellion? Die sagen ja von sich durchaus, dass es den Systemwechsel geben muss.
Ja, natürlich. Es ist so, diese Klimabewegung hat, und das habe nicht nur ich festgestellt, ich habe es auch in meinem Buch geschrieben, das ist so mit Händen zu greifen, dass es viele Autoren festgestellt haben, eine quasi religiöse Bewegung. Ja, sie hat sehr stark religiöse Züge, auch mit dem Opferbereitschaft, mit dem sich gar nicht darum kümmern, ob die eigenen Aktivitäten wirklich politisch wirksam sind. Wie eine religiöse Bewegung, man dokumentiert sozusagen den Glauben und nimmt auch Nachteile in Kauf, nicht? So wie das in der klassischen früher das Christentum, obwohl so schlimm wie im alten Rom, ist das für die Klimakleber nicht. Es ist eine quasi religiöse Bewegung, auch eine Sehnsucht nach Erlösung, und für dieses Narrativ engagiert man sich. Und de facto beruht die alarmistische Klimabewegung einerseits aus Kernen von intellektuellen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, auch aus der Klimaforschung. Nicht, weil jeder Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerin hat ja auch Meinungen. Religiös, nicht religiös, hält sich für links oder ist links oder auch sehr konservativ. Also eine ganze Bandbreite. Und es gibt natürlich auch hier unter Naturwissenschaftlern Menschen, die sozusagen sich von diesem Alarmismus angezogen fühlen, die meinen, sie müssten sich engagieren. Das ist der eine Kern. Und das andere sind ein kleiner Teil von jungen oder nicht so jungen Aktivistinnen, die auch in einer gewissen Symbiose zueinander stehen. Eine wirkliche Massenbewegung sehe ich nicht, und die sehen die selber auch nicht.
Eine Einschätzung war das von dem Schriftsteller und Philosophen Karl Reiter. Sein aktuelles Buch »Gemeinsam die Welt retten – Vom Klimaalarm zum Green New Deal« ist aktuell im Handel erhältlich. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Dankeschön, ebenfalls.